Ja, ansatzweise hast du es ja gerade schon geschildert. Die neue Entwicklung ist, dass Präsident Manuel Zelaya Anfang vergangener Woche, also genau vor einer Woche, am Montag vor einer Woche, nach Honduras zurückgekehrt ist. Er hat sich in den Mittagsstunden des vergangenen Montags aus der brasilianischen Botschaft gemeldet und ist dort anscheinend, genauere Informationen darüber existieren nicht, mit Hilfe anderer Staaten und mit einem großen logistischen Aufwand hingelangt. Er ist also nach zwei gescheiterten Versuchen wieder in Honduras. Dieser Umstand ist für die Demokratie und für die Widerstandsbewegung, das wird einem von den Aktivisten vor Ort auch immer wieder bestätigt, wichtig. Denn die Präsenz von Manuel Zelaya ist für die Menschen, bedeutet für die Menschen eine Motivation. Ihr Präsident ist wieder zurückgekommen. Gleichzeitig ist es so, das muss man immer dazu sagen, dass die Widerstandsbewegung und die Demokratiebewegung sich nicht auf die Forderung beschränkt, dass der Präsident Manuel Zelaya wieder in die Regierung eingesetzt wird. Die Forderungen der Demokratiebewegung gehen inzwischen weit darüber hinaus. Es wird gefordert, dass die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverbrechen, die in den vergangenen drei Monaten seit dem Staatsstreich am 28. Juni begangen wurden, zur Verantwortung gezogen werden. Es wird auch zunehmend gefordert, dass eine verfassunggebende Versammlung einberufen wird, um den honduranischen Staat zu reformieren. Und wir müssen uns daran erinnern, dass dieses Vorhaben, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, zum Staatsstreich geführt hat, dass dieses Vorhaben die Oligarchie, die reiche Oberschicht, die, das sagt man immer, aus 12 bis 14 Familien besteht, provoziert hat, weil diese Familien, weil diese Oberschicht, diese Oligarchie sich in ihren Privilegien bedroht gefühlt hat. Die aktuelle Situation ist auch für enge Beobachter der Lage in Honduras unübersichtlich. Es kommen in der Tat sehr viele Informationen von vor Ort aus Tegucigalpa und aus anderen Städten des Landes in Deutschland und in Europa an. Man muss diese Informationen mitunter genau prüfen. Ich habe in den vergangenen Tagen allerdings auch mit mir bekannten Aktivisten der Menschenrechtsbewegung gesprochen, etwa mit Frau Berta Oliva von der Menschenrechtsorganisation COFADE, der Kommission der Angehörigen von Festgenommenen und Verschwundenen. Das ist eine der ältesten und renommiertesten Menschenrechtsorganisationen von Honduras. Und Berta Oliva hat mir einige sehr beunruhigende Details über die aktuelle Entwicklung, über die Entwicklung der vergangenen Tage gegeben. Sie sagte unter anderem, dass sie, also die Organisation, belegt hat, dass sie Zeugenaussagen und andere Dokumente, Beweisdokumente darüber gesammelt hat, dass Kommandos der Armee in den vergangenen Tagen, also etwa seit Mitte vergangener Woche, zunehmend in die Wohnviertel, die sogenannten Colonias und Residenciales von Tegucigalpa, eindringt, dort Wohnhäuser aufbricht und Personen festnimmt. Es gibt Berichte, auch das ist unter anderem von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigt worden, illegale Gefangenenzentren, die eingerichtet wurden. Unter anderem wurden Gefangene in Sportstadien interniert und das weckt natürlich sehr unangenehme Erinnerungen an die Situation nach dem blutigen Staatsstreich 1973 in Chile, wo, das werden viele von den Hörerinnen und Hörern wissen, wo Gegner des Pinochet-Regimes, Gegner der Putschisten, im Stadion von Santiago de Chile interniert, gefoltert und getötet wurden. Was die Zahl der Toten angeht, gibt es auch unterschiedliche Informationen. Die Polizei der Putschisten bestätigt inzwischen selber zwei Tote. Diese Opfer mussten sie bestätigen, weil weil es zu viele Zeugen gegeben hat. Allerdings spricht Präsident Zelaya aus der Botschaft von Brasilien und auch andere Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, die sprechen von mehr Toten, von bis zu 12 oder sogar über einem Dutzend Toten. Genaueres weiß man aber nicht, weil sowohl die Medien als auch die Menschenrechtsaktivisten, die Menschenrechtsbeschützer vor Ort einer immensen und zunehmenden Repression ausgesetzt sind und nicht frei arbeiten können. Soweit zur aktuellen Lage.
Ja, was ist an den Berichten dran, dass die Botschaft mit Tränengas eingehüllt wird, Schallkanonen eingesetzt worden wären? Es gibt da verschiedene Meldungen, die ich so gefunden habe. Habt ihr das bestätigen können?
Also, es ist bestätigt, dass eine sogenannte Schallkanone eingesetzt wurde. Diese Waffe heißt auf Englisch im Militärjargon L-Raid, also Long Range Acoustic Device. Das ist eine sogenannte nicht tödliche Waffe, die einen schrillen Ton erzeugt mit einer sehr hohen mit einem sehr hohen Schalldruckpegel, der einen Schmerzreiz auslöst und Menschenmassen auseinandertreiben soll, wenn Menschen diesen Schallwellen länger ausgesetzt sind, kann es zu dauerhaften Schäden der Hörorgane kommen. Der Einsatz dieser Waffen ist völkerrechtlich umstritten, muss man sagen, erstens. Zweitens ist ein großes Problem, dass wenn eine solche Waffe gegen eine Menschenmenge eingesetzt wird, dann können sicherlich einige oder der Großteil der Masse kann sich aus dem Umfeld entfernen, brennt also weg, das ist ja auch Ziel des Einsatzes, aber diese Waffe ist eingesetzt worden vor der brasilianischen Botschaft, wo tausende Menschen hingeströmt sind, als sich die Nachricht der Rückkehr von Präsident Zelaya verbreitet hat. Unter diesen Menschen waren allerdings auch alte Personen und Kinder, die nicht schnell wegrennen können, und die sind natürlich laufen einer größeren da gibt es eine größere Gefahr, dass die lang oder irreversible Schäden davontragen vom Einsatz dieser Waffe. Es hat sich allerdings nicht nur auf den Einsatz dieser Schallkanone beschränkt, sondern die Armee der Putschisten, die Streitkräfte haben die Botschaft auch mit Gas beschossen. Und es gibt wir haben nun auch wieder das Informationsproblem, weil es unterschiedliche Berichte gab. Es gibt allerdings eine sehr seriöse Quelle, das ist das Menschenrechtsobservatorium, ein Zusammenschluss von gut einem Dutzend Menschenrechtsorganisationen aus Europa und Lateinamerika. Die haben einen Mediziner beauftragt, Dr. Castillo heißt er. Der hat die Rückstände der Gaskartuschen und die Rückstände dieser Projektile untersucht und hat zum einen Ammoniak nachweisen können, was ein Trägerstoff von Reizgaskartuschen bei Reizgaskartuschen ist, und zum zweiten, und das ist in der Tat sehr beunruhigend, hat er Blausäure nachweisen können. Blausäure ist tödlich. In höheren Dosierungen, in geringeren Dosierungen kann, wenn man Blausäure ausgesetzt ist, kann die Exposition auch irreversible Gesundheitsschäden verursachen. Und das sind eindeutig Kriegswaffen, die da eingesetzt werden. Das sind völkerrechtlich geächtete Waffen. Das ist im Endeffekt sind das Kampfgase, also chemische Waffen. Und das wird noch zu untersuchen sein, was da geschieht. Man muss sagen, dass das Putschistenregime mit einer zunehmenden Aggressivität und mit einer erschreckenden Kreativität, muss man fast sagen, in dieser Situation vorgeht, in der der legitime Präsident, der die Macht des Putschistenregimes bedroht, sich in dieser Botschaft befindet. Sie haben sich bisher nicht getraut, die Botschaft zu stürmen. Aber sie beschießen die Botschaft, sie beschallen die Botschaft, sie haben die Botschaft eingekreist, sie haben den Strom für die Botschaft abgedreht, sie haben Wasser, sie haben Gas abgedreht und es ist eine Situation, die inzwischen ja auch den Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen beschäftigt hat, der sich in den vergangenen Tagen im Grunde permanent mit der Lage in Honduras befasst, denn das ist etwas sehr Schwerwiegendes, dass die Botschaft eines souveränen Staates angegriffen wird. Und ich wiederhole, auch wenn die Streitkräfte, die bewaffneten Organe der Putschisten nicht unmittelbar auf das Gelände vorgedrungen sind, haben sie die Botschaft mehrfach angegriffen. Und das ist etwas, das sagte Cristina Kirchner, die argentinische Präsidentin, das haben sich selbst die faschistischen Diktatoren der 70er Jahre in Südamerika nicht getraut.
Ja, das wäre jetzt die letzte Frage gewesen, die ich gehabt hätte, wie die internationale Reaktion darauf ist. Die UNO interveniert. Es war zu lesen, dass auch der IWF die Zahlungen eingefroren hat, beziehungsweise die Konten für die Putschisten gesperrt hat. Gibt es noch irgendwie nennenswerte Reaktionen aus Europa?
In den vergangenen Tagen nicht.
Nein.
Aber es stimmt, dass die Reaktion des Internationalen Währungsfonds eine positive ist. Ende August wurde vom IWF bekannt gegeben, dass eine Summe von gut 163 Millionen US-Dollar Hilfsgeldern Honduras zur Verfügung stehen. Damals hat es das Putschregime gefeiert. Vertreter des Putschregimes sagten, dass der Umstand, dass diese Gelder zur Verfügung gestellt werden, eine Anerkennung ihres Regimes bedeutet. Inzwischen hat sich der IWF erklärt und hat gesagt, nach Rücksprache mit seinen Mitgliedern werde diese Organisation, der Internationale Währungsfonds, nur die Regierung Zelaya als legitime Regierung von Honduras anerkennen. Nun kann man sich natürlich darüber streiten, als Globalisierungskritiker, ob der Umstand, dass der Internationale Währungsfonds Gelder zur Verfügung stellt, positiv oder negativ ist. In der Regel positioniert man sich ja gegen die Rolle des IWF. Allerdings bedeutet diese Entscheidung natürlich erst einmal auf politischer Ebene, dass die Putschisten selbst bei den Organisationen, deren Ideologie sie teilen, an Rückhalt verlieren. Das ist positiv und darüber hinaus hatte ich eben die Rolle des Sicherheitsrates der Organisation der Vereinten Nationen erwähnt. Auch dort wird die Situation erörtert und man muss sagen, auch wenn es da keine konkreten Informationen oder Stellungnahmen gibt, der Umstand, dass sich der Sicherheitsrat mit der Lage in Honduras befasst, eröffnet zumindest theoretisch die Möglichkeit einer militärischen Intervention in Honduras. Und das ist, glaube ich, etwas, was in den kommenden Tagen und Wochen auf verschiedenen Ebenen verstärkt diskutiert werden wird, denn ein Aktivist aus Honduras, der Jesus Garza von der Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisation CHARC, schrieb in einem seiner E-Mail-Berichte, die er in den vergangenen Tagen, so wie er Zugang zum Internet hat, verschickt, hier in Honduras, schrieb er, wünscht sich niemand eine militärische Intervention. Allerdings ist die Situation, die Übermacht der Putschisten und die militärische Übermacht derart groß, dass wir verzweifelt sind, dass wir nicht mal wissen, was wir tun können. Und ich habe mich heute mit einem Experten unterhalten, mit einem Haiti-Experten, und wir haben die Situation mit Haiti verglichen, wo es auch eine Militärintervention gegeben hat. Der Vorteil einer Intervention wäre, dass das Regime der Putschisten, das ja zunehmend gewalttätig gegen die Demokratiebewegung vorgeht, geschlagen wird. Der Nachteil wäre, dass eine Besetzung des Landes durch UNO-Truppen langfristige politische Auswirkungen hätte und man weiß nicht, ob das positiv sein wäre, denn wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass der Putsch in Honduras kein Putsch gegen die Regierung Zelaya selber war, sondern es war ein Putsch gegen die Integration von Honduras in ein antineoliberales Projekt, das seinen Ausdruck findet in dem Staatenbündnis Bolivarische Allianz für Amerika. und eine Besetzung von Honduras durch Blauhelmtruppen würde diese Integration sicherlich nicht befördern.
Okay, danke Harald Neuber für diese unheimlich umfangreichen und detailreichen Informationen. Einen schönen Abend nach Berlin und ja, bis nächstens, bis bessere Nachrichten kommen hoffentlich.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank, Roman.
Ja, tschüss.